In diesem Jahr, in der Advents- und Weihnachtszeit, beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Christus zur Welt bringen. Also das ist ja etwas anderes, als sich einfach nur erinnern an das, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Und die Geschichte von Weihnachten ist eben genau so eine Geschichte, wo es darum geht, nicht nur sich zu erinnern, sondern das, woran wir uns erinnern, auch wieder neu zum Ereignis werden zu lassen, indem wir Christus zur Welt bringen. In der vergangenen Woche haben wir uns mit Psalm 24 beschäftigt und da ging es ja um dies Machen lassen. Also dass man etwas macht und dass man entdeckt, ich kann aber das Eigentliche nicht machen, sondern ich muss es geschehen lassen. Also das ist so dieser Punkt, Machen lassen, um den es dann letzte Woche ging. Psalm 24 ist ja so ein Psalm, wo es darum geht, mach hoch die Tür, die Tor mach weit. Das ist ja ein Lied, was wir auch kennen, ein bekanntes Adventslied. Und das kommt ja auch in diesem Psalm vor. Und dabei geht es eben darum, dass wir uns öffnen. Und das kommt ja dann auch später in diesem Lied vor, mein Herzenstür dir offen ist. Also mach hoch die Tür mach weit, hat etwas damit zu tun, dass Gott bei uns und dass Gott bei mir ankommt und ich mich öffne. Heute gehen wir einen Schritt weiter und wir machen eine kleine Reise nach Jerusalem. Wir haben gerade den Text schon aus dem Lukas-Evangelium gehört. Es gibt ja unterschiedliche Texte, die sich dann, ich sag mal, im Advent dazu gut gebrauchen lassen, dass wir darüber nachdenken, wie wir denn in dieser heiligen Nacht dann das erleben werden, wonach wir uns vielleicht sehen. Und eine dieser Geschichten ist eben die Geschichte von Zacharias und Elisabeth mit ihrem Sohn, der geboren werden soll. Und wenn man sich die Geschichte dann so anschaut, also es gibt ja dann zwei Geschichten nacheinander, wo es eben um Ankündigung und um Geburt geht. In der nächsten Woche werden wir uns dann mit dieser anderen Geschichte, also mit Maria, beschäftigen. Wenn man sich die heutige Geschichte anguckt, und wir haben sie ja gehört, gerade in der Lesung, dann begegnen zwei Personen, eben Elisabeth und Zacharias. Jetzt muss man das im Hinterkopf haben und das hatten wir aber schon mal, ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr als Thema. Elisabeth ist eine der Töchter Aarons, könnte man sagen. Also sie kommt aus dem Geschlecht des Aarons und Aaron ist das Priestergeschlecht in Israel. Und Elisabeth ist eben die, dafür steht, und das bedeutet der Name, mein Gott ist die Fülle. Also eigentlich, mein Gott ist 70, aber also ist nicht 70 Jahre alt, sondern mein Gott ist die 70 und das heißt eben, mein Gott ist die Fülle. Und also eine ganz fromme, durch und durch fromme Frau. Auf der anderen Seite Zacharias, der Name eben über Zacharia bedeutet ja, Gott hat meiner gedacht. Ein Priester im Tempel, und wir haben ja diese Geschichte eben gelesen oder gehört gerade, wie er den Dienst im Tempel verrichtet. Und dann ist noch beschrieben, dass die beiden untadelig gelebt haben und eigentlich so richtig fromme Leute waren, wie man sich das vorstellt. Das war die Geschichte dieser beiden. Und die Frage, die dann auftaucht, als Zacharias dann den Besuch bekommt von dem Engel Gabriel und er die Verheißung dann erhält, ist, woran soll ich das erkennen? Woran soll ich erkennen, dass das, was du sagst, wahr ist? Maria, damit werden wir uns nächste Woche beschäftigen, hat eine andere Frage. Aber Zacharias fragt eben nach dieser Erkenntnis. Dieses Wort, was hier im Griechischen steht, ist eben das, was so Denken und Sprechen meint. Also das ist damit verbunden, hinter so Gnosis und so, das leitet sich alles davon ab. Also diese Frage nach dem Erkennen, die Zacharias hat, ist eine Frage danach, ja, wie soll ich das verstehen? Wie soll ich das irgendwie wahrnehmen? Wodurch soll ich das erkennen? Wenn man so eine Frage stellt, eben nach dieser Erkenntnis, nach dem Wort, nach dem Reden, nach dem Denken, dann ist das ja auch eine sehr logische Geschichte. Denn wenn eine Sache logisch ist und nachvollziehbar ist, dann kann ich sagen, ja, so ist das. Also es gibt ja immer wieder so Situationen in unserem Leben, wo wir uns fragen, wie kann das werden und wie soll das geschehen? Und wenn mir dann einer erklärt, pass auf, so und so und so und so, und ich kann das nachvollziehen, dann ist es logisch. Und dann kann ich Ja dazu sagen. Und dann habe ich ja auch eine gewisse Form von Erkenntnis. Jetzt muss man das nur im Blick haben, dass im Hebräischen, und der eine oder andere hat vielleicht schon auch dran gedacht, dass im Hebräischen dieses Erkennen eben nicht nur dieses Logische ist. Ah, okay, das ist so und das ist so und deswegen ist das am Ende so, das ist ja logisch, sondern Erkennen ist eben auch, und das begegnet uns schon auf den ersten Seiten der Bibel, dieses, was geschrieben steht, und Adam erkannte sein Weib und sie ward schwanger. Also Erkenntnis ist nicht einfach nur so ein Kenntnisgewinn für den Hebräer, sondern Erkennen hat immer etwas damit zu tun, dass der Mensch von einer Erkenntnis dann auch geschwängert wird, dass etwas Neues entsteht. Und darum geht es auch, wenn wir den Zacharias hier vor Augen haben, dass er nicht nur sagt, na, ich will das irgendwie verstehen, erklär das nochmal, wie kann das sein, sondern wie kann ich das erkennen, also wie wird sich das ausfruchten in meinem Leben? Und dann erzählt ihm Gabriel etwas über seinen Sohn, der da kommen wird, der das Volk wieder neu ausrichten wird. Das ist ja die Verheißung, die mit Johannes kommt, dem Johannes dann gegeben wird, dass er das Volk wieder neu ausrichten wird. Und Zacharias hört das und ihn beschäftigt das dann so ein bisschen. Und er merkt dann irgendwie, okay, ist das logisch? Also wenn wir von so einer Logik reden, kann man auch nochmal einen anderen Begriff nehmen, so aus der Physik, Kohärenz. Also Kohärenz heißt eigentlich, es ist etwas, so könnte man das jetzt übersetzen, auch im Gleichklang, in einer gleichen Schwingung. Es ist etwas stimmig, es ist etwas in einer Ordnung. Das, was die beiden erlebt haben, war ja für etwas anderes in ihrem Leben. Da war etwas nicht in Ordnung. Und Zacharias fragt eben jetzt danach, wie das denn dann werden soll, dass in seiner Inkohärenz etwas Kohärenz reinkommt. Dass in dem, was er eben nicht versteht, etwas werden kann, was er versteht. Das müssen wir erstmal so als Fragestellung einfach mal festhalten. Ein kleiner Zwischenschritt. Was bestimmt eigentlich dein Handeln?
Mein Bauch.
Mein Bauch. Immer?
Nicht immer, nein.
Wann nicht?
Wenn es so weitreichendere Entscheidungen sind.
Also. Bei den kleinen Entscheidungen im Leben, wobei klein heißt jetzt nicht, wobei klein ist vielleicht auch einfach der falsche Begriff, aber die meisten Entscheidungen, also Hunderte am Tag treffen wir aus dem Bauch raus. Da überlegen wir nicht großartig. Das fängt zum Beispiel dabei an, wenn mir jemand begegnet, dann treffe ich auch eine Entscheidung, mag ich den oder mag ich nicht. Und das kommt ganz automatisch aus dem Bauch raus. Also wenn ich dann irgendwie beim Einkaufen bin und gehe am Gemüseregal vorbei, dann gucke ich irgendwie und denke, boah, okay, Brokkoli heute, nehmen wir doch mal Brokkoli, steht nicht auf dem Zettel, aber packe ich irgendwie ein. Also die meisten Entscheidungen, die wir am Tag treffen, sind Entscheidungen, die wir aus dem Bauch heraus treffen. Aber nicht alle. Also die weitreichenden Entscheidungen in unserem Leben, Andreas hat es ja gesagt, da denken wir dann drüber nach. Also das wird dann eine Geschichte des Kopfes. Und es ist auch, glaube ich, gut, dass man nicht irgendwie sagt, man geht so durch die Straße irgendwie unter den Linden oder so und dann denkt man auf einmal, Mensch, wir haben ja wirklich so eine alte Karre, ist gerade so schön das Auto da, ich gehe rein und kauf's. Es gibt Leute, die machen das so. Die haben ja auch eben das entsprechende Geld. Also ich habe das noch nie so gemacht, aber werde es auch höchstwahrscheinlich nie so machen. Also es gibt Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben, die weitreichender sind. Und da fangen wir dann an, eben eine Kosten-Nutzen-Abwägung zu veranstalten. Und das ist ja beim Brokkoli jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie vor dem Brokkoli stehe und denke, okay, kostet jetzt 99 Cent und was hat das jetzt für einen Nährwert und was bringt mir das? Also das kommt eben so aus dem Bauch raus, dass ich einfach sage, boah, Brokkoli, ich merke gerade, habe ich Bock drauf. Und bei anderen Entscheidungen ist eben, dass ich sage, nee, ich muss erst nochmal darüber nachdenken, vielleicht nochmal eine Nacht darüber schlafen, weil sonst könnte das ja irgendwie schief gehen. Die Frage ist jetzt, nur mal so nebenbei, wie entscheidet ihr euch eigentlich für eine Beziehung? Macht das der Bauch oder macht das der Kopf? Wer hat sich aus dem Bauch raus entschieden? Eine, zwei, drei, die anderen, alle durchgerechnet und was das bringt. Also das sind so... Wie bitte? Ja. Nicht nur Augen auf beim Autokauf, sondern auch bei der Partnerwahl. Aber Harald, du hast ja Glück gehabt. Also sei mal zufrieden, Mensch. Okay, also wir merken ja, dass eben diese Entscheidung treffen wir aus ganz unterschiedlich aus dem Bauch oder aus dem Kopf raus. Wenn Zacharias jetzt nach dieser Erkenntnis fragt, wie soll ich das erkennen? Was meint er eigentlich? Meint er das vom Bauch her oder vom Kopf her? Irgendwie schwer zu sagen. Also diese Erkenntnis, ist das eine Bauch- oder eine Kopfgeschichte? Wir merken, dass dass unsere Handlung und Haltung, wenn wir eben über unser Verhalten nachdenken, dass unsere Handlung und Haltung sehr stark oft vom Bauch bestimmt sind. Und der Zacharias hatte ja ein Problem, das hatte ich gerade schon erwähnt. Sein Leben war nicht kohärent, sondern war inkohärent. Jetzt muss man wissen, was liebt unser Gehirn? Kohärenz oder Inkohärenz? Warum?
Damit alles wirklich gleich schwingt, damit es kein Chaos gibt.
Ja, ist banaler. Wissen wir auch alle. Dort, wo wir in einer Inkohärenz, also in einer Unordnung sind, muss unser Gehirn mehr Energie aufwenden. Und deswegen ist ein Großteil, und was heißt ein Großteil, aber schon eine Menge unserer Energie geht ja über das Gehirn verloren. Und je weniger wir es nutzen, desto effizient ist auch der falsche Begriff, aber desto energiesparender leben wir. Also eine herzliche Einladung, das Gehirn weniger zu nutzen, um den Energielevelverbrauch oder den Energieverbrauch ein bisschen zu senken. Aber das ist das Problem bei der Inkohärenz. Also das Gehirn versucht immer wieder, unser Leben in eine Ordnung hineinzubringen. Weil wir Inkohärenz halten wir eigentlich nicht aus. Zacharias war in so einer Situation. In seinem Leben war etwas vollkommen in Unordnung. Er funktionierte weiter, aber irgendwas passte nicht. Und was passte in seinem Leben nicht? Was in seinem Leben nicht passte, war etwas, was einfach auch unlogisch war. Elisabeth kam aus dem Priestergeschlecht. Mein Gott ist die Fülle. Er selber war Priester. Mein Gott denkt an mich. Aber das, was normalerweise daraus hervorgehen muss, ist nicht daraus hervorgegangen, nämlich ein Kind. Elisabeth war unfruchtbar. Das ist etwas, was für die damalige Zeit und für den damaligen Menschen etwas nicht Vorstellbares war. Was war denn bei den beiden? Irgendwas muss bei den beiden nicht gestimmt haben. Das wusste jeder, weil sonst hätte Gott sie gesegnet. Also das war ja damals die Vorstellung, sonst hätten sie ein Kind bekommen. Irgendwas muss bei den beiden nicht gestimmt haben. Lukas nimmt diesen Gedanken auch gleich auf und sagt aber, nein, die beiden lebten vollkommen im Gesetz und waren untadelig. Und trotzdem nicht gesegnet? Könnt ihr euch das vorstellen? Natürlich können wir uns das vorstellen, weil das ist ja auch etwas, was wir manchmal im Leben so erleben, dass wir sagen, Mensch, wir sind doch fromm. Wir kommen doch hier oft zum Gottesdienst und sind hier und. Bin ich gesegnet? Und dann gibt es die Situation, wo ich dann sage, mein Gott, warum lässt du das zu? Und das ist das, was diese Inkohärenz meint. dass wir mit der Situation, so wie sie ist, eigentlich nicht klarkommen und fragen, warum ist das so? Ich war in dieser Woche in einer Kita hier in Lichtenberg, da hatte mich die Leitung des Trägers angerufen, da ist ein Mitarbeiter gestorben, relativ jung, vollkommen überraschend. Und sie wollten dann am nächsten Tag dann mit den Mitarbeitern darüber reden und fragten dann, ob ich das machen könnte und ob ich da mitgehen könnte. Dann bin ich da mit hin und dann hatten wir in mehreren Gruppen mit den Mitarbeitern gesprochen. Und was passiert in so einer Runde, wenn zum Beispiel Zeit ist, Fragen zu stellen? Warum? Warum ist das so? Wie kann das denn sein? Und man merkt Erspannung ist ja der falsche Begriff auch, ein Moment oder Momente vollkommener Orientierungslosigkeit. Was? In dem Alter? Ich kannte den Mitarbeiter nicht und habe mir dann so ein bisschen erzählen lassen und klang großartig, also kein Mensch ist nur großartig, aber irgendwie war das schon etwas Besonderes. Und warum der? In dem Alter. Wir hätten auch jemand anderes gehabt, den wir dann vielleicht, nee, darf man ja nicht denken, aber warum der? Das ist das, was Inkohärenz meint. Es passt einfach nicht zusammen. Und das sind dann die Fragen, vor denen man steht und wo man sich auch immer hüten muss, einfach schnell eine Antwort zu geben. Und das ist etwas, was wir ja auch immer wieder auch in unserem Leben erleben, dass das, was eigentlich anders sein sollte, nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, wie es sein sollte, dass es irgendwie in einer Unordnung ist. Und wir kriegen es nicht hin, das zusammenzukriegen. Und das ist die Frage, die Zacharias hat. Er sagte, wie soll ich das denn dann verstehen? Wie soll ich das erkennen? Wenn unser Gehirn in diesem unordentlichen Zustand ist, also Inkohärenz wahrnimmt, also ein Problem vor sich hat, dann kann man ja auch unterschiedlich damit umgehen. Und dann geht unser Gehirn und wir als Menschen auch unterschiedlich damit um. Also eigentlich gibt es, ja, ich sag mal, zwei Möglichkeiten, das ein Problem zu lösen oder an ein Problem ranzugehen. Die erste Variante ist, ich löse das Problem. Und das ist das, was unser Gehirn am liebsten mag. Weil dann kann es wieder den Energielevel runterfahren und dann werden im Gehirn auch so Botenstoffe, Glückshormone ausgestoßen. Also, und dann fühlt man sich glücklich. Ich hoffe, ihr habt das alles schon mal erlebt, dass wenn man ein Problem hat und es gelöst hat, dass ihr dann sagt, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sagt ihr auch, ja, nächste Problem. Aber ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen. Dann passiert in einem etwas. Also ich springe dann immer hier rum und sage, ich liebe es, wenn es gelingt. Und das ist eine Weise, damit umzugehen. Man kann auch anders mit Problemen umgehen. Wie? Indem ich sie beklage und bejammere und aufzeige und deutlich mache, hier ist ein Problem und das ist nicht gelöst und dann finde ich auch einen Schuldigen und sage, du bist daran schuld und du auch so ein bisschen und dann wird das Problem irgendwie ja, behandelt, nicht lösungsorientiert, sondern problemorientiert, dass man immer an diesem Problem hängen bleibt und was seid ihr eigentlich für Typen? Problemlöser oder Problemmacher? Das braucht keiner die Hand heben. Also kann man sich ja fragen, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Will ich, dass Probleme sich lösen oder will ich, dass Probleme sich verfestigen? Und wenn ich dann immer hingehe und sage, das ist nur, dann wird das Problem nicht gelöst. Aber wisst ihr, was auch das Problem dabei ist? Dass die Spannung nicht rausgeht und dass das auch Spannung macht. Die Glückshormone werden nicht ausgeschüttet, sondern ja, es wird dunkler und dunkler und dunkler und das Gesicht verfinstert sich immer mehr und ich komme keinen Schritt weiter. Das hält kein Mensch aus. Damit kann kein Mensch leben. Aber zum Glück gibt es eine Lösung dafür. Wisst ihr, wie die lautet? Es ist nicht Jesus, also der ist ja normalerweise immer für alles die Lösung. Sucht. Drogen. Weil Drogen setzen auch diese Hormone frei, die freigesetzt werden, wenn wir zum Beispiel ein Problem lösen. Und jetzt ist eben die Frage, welche Drogen sollte man nehmen? Also wisst ihr, welche Droge besonders gut so diese Kohärenz einleitet? Hasch. Deswegen wird so gerne gekifft. Weil dann kommt man in so eine Ordnung hinein und alles ist gut. Es gibt auch Ausnahmen, aber es ist vielleicht gar nicht dumm, dass die zukünftige Bundesregierung ja den Gebrauch nicht mehr unter Strafe stellen will. Aber können wir darüber nachdenken, wie gut oder wie schlecht das ist. Aber wir haben uns angewöhnt, die unterschiedlichsten Drogen dann zu uns zu nehmen, um dann das Problem, was wir haben, dann nicht mehr so als Inkohärenz wahrzunehmen, sondern uns anderweitig Glückshormone ausschütten zu lassen. Eine Variante ist zum Beispiel Essen. Auch so ein Punkt. Essen schüttet bei mir Glückshormone aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn mein Leben ein bisschen in Unordnung ist, esse ich einfach ein bisschen mehr, vor allem Dinge, die fettig und die süß sind. Ich weiß nicht, wem es noch so geht. Ich könnte ja mal raten. Alkohol, auch so ein Ding. Aber im Endeffekt ist egal erstmal, um welche Drogen es sich handelt. Sie wirken dann nur unterschiedlich und sind unterschiedlich gesellschaftlich auch anerkannt. Aber im Endeffekt geht es immer darum, dass ich versuche, aus der Inkohärenz meines Lebens in eine Kohärenz hineinzukommen. Und wenn ich das Problem nicht gelöst bekomme, dann muss ich halt gucken, dass ich das Glücksgefühl aber über eine andere Weise bekomme. Was ist eigentlich, wenn ich vorm Kühlschrank stehe oder nebenan sind bei uns so die Süßigkeiten? Ist das eine Entscheidung aus dem Bauch oder aus dem Kopf? Sie ist für den Bauch und deswegen auch aus dem Bauch. Also wir stehen ja nicht dann vor dieser Situation und überlegen dann, jetzt habe ich so und so viel Schokolade oder das hat so viel gekostet oder wenn ich das jetzt esse, dann muss ich morgen wieder eine halbe Stunde mehr laufen. Das machen wir ja nicht. Wir stehen davor und merken, es tut gut und wir nehmen es. Viele unserer Kaufentscheidungen werden so bei uns ja auch generiert. Nicht, dass wir darüber nachdenken, brauchen wir das? Also wenn wir vor all dem, was wir kaufen und, oder zu uns nehmen, stehen würden und nachdenken würden mit dem Kopf, brauche ich das und ist das gut? Das wird ja nichts mehr laufen. Bitte? Naja, aber ich habe auch einen sehr stabilen Knochenbau. Also ist, wir würden schlank werden. Wir würden vieles von dem, was wir produzieren, auf irgendwelchen halten. Es würde keiner mehr kaufen. Das, was wir erleben in unserer Gesellschaft, ist ja einfach eine Bedürfnisbefriedigung, weil wir tief in uns drin ein Bedürfnis haben, was nicht gestillt wurde. Zacharias und Elisabeth, die waren in einer anderen Situation. Die waren eben in dieser Situation, dass sie auch in dieser Inkohärenz waren und vielleicht waren sie deswegen auch, und das kann ja auch eine Sucht sein, besonders fromm. Wir wollen das gar nicht beurteilen oder können auch gar nicht das beurteilen, aber es gibt manchmal auch so eine Flucht in so eine Frömmigkeit, um irgendwie die Inkohärenz im eigenen Leben irgendwie auszugleichen. Und man merkt, hat das jetzt viel mit Glauben zu tun oder ist dieser Glaube jetzt eher so eine Kopfgeburt, wo es darum geht, dann irgendwie durch irgendetwas dazuzugehören und eigentlich ist austauschbar, ob es Gemeinde, Fußballverein oder eine Partei ist. Zacharias stand vor dieser Herausforderung und das ist die Herausforderung, vor der wir alle miteinander stehen. Wie löse ich ein Problem? was ich in meinem Leben habe? Wie löse ich eine tiefe Sehnsucht, die ich in meinem Leben habe? Wie löse ich ein tiefes Verlangen oder sättige ich ein tiefes Verlangen, was ich in mir habe, wenn ich merke, dass das, was ich bisher getan habe, mich in diese Inkohärenz, in diese Unordnung hineingeführt hat? Weiter so? Einfach das, was ich jahrelang gemacht habe, wiederholen? Weil irgendwann muss es doch funktionieren? Oder vielleicht einfach ein bisschen die Dosis erhöhen, also nicht nur sonntags zum Gottesdienst, sondern in der Woche auch noch dreimal beten gehen? Wie löse ich ein Problem, was in mir etwas in diese Unordnung, in diese Inkohärenz bringt, durch das, was ich gewohnt bin, was ich schon seit ewigen Zeiten irgendwie mache? Zacharias hätte noch x-mal in den Tempel rennen können und hätte gemerkt, das, was er dort macht und so, wie er es macht, führt nicht zu dem, was ihm am Ende wirklich Frieden bringt. Und das ist die Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und ich sage jetzt mal im Zusammenhang von Weihnachten, alle Jahre wieder. Es ist die Herausforderung, dass sich etwas verändern muss. Dass etwas anders werden muss. Weil das Problem, was ich habe, löse ich doch nicht mit den Mitteln, die ich vielleicht seit Jahren schon probiert habe und die mich immer weiter in dieses Problem hineingedrückt haben. Es muss etwas anders werden. Beim Zacharias musste eine neue Erkenntnis herkommen. Und was war, ich sag mal, der Therapieansatz, ich nenne das jetzt mal so, muss man so nicht nennen, was war der Therapieansatz des Engels? Er hat gesagt, du gehst jetzt erstmal in die Stille. Weil du konntest das ja nicht glauben, es war ja für dich unglaublich. Klar, natürlich ist das unglaublich, weil das passt ja irgendwie nicht ins System hinein. Und der Engel sagt zu Zacharias, du gehst jetzt erstmal in die Stille. Oder eigentlich muss man sagen, du musst jetzt erstmal schweigen. Weil das ist der Punkt, Schweigen kann ich ja machen. Die Stille stellt sich dann irgendwann ein. Und Zacharias musste ins Schweigen gehen, und das war nicht so ein Buchschweigen, sondern er musste ins Schweigen gehen aus einem einzigen Grund. Und wer von euch schon mal Schweigen war, also nicht so 3 Stunden am Stück oder so, sondern wirklich eine Woche oder noch länger, der wird Folgendes bemerkt haben. Am Anfang, der Einstieg ist so, dass ich erstmal viel schlafe. Und dann merke ich, wie mehr und mehr Stille sich einstellt. Wie gesagt, Schweigen kann ich machen, die Stille kommt. Manchmal schneller, manchmal dauert es länger. Aber dann kommt wieder unser Gehirn ins Spiel. Weil was passiert eigentlich, wenn, also Schweigen heißt ja, ich lasse von außen keine Reize mehr auf mich einprasseln, lasse mich nicht mehr ablenken, gehe eben nicht mehr ins Gespräch, das ist ja das, was Zacharias auch gehört hat. Was ist das, was dann passiert? Und ich kann euch sagen, was dann passiert. Dann kommen die inneren Stimmen. Dann kommt das hoch, was du meinetwegen durch den Konsum, durch Süßigkeiten, durch Sex, durch Alkohol, was auch immer, versuchst immer runterzudrücken. Dann kommt das hoch, was dich zutiefst bestimmt und ausmacht. Was dein Bauchgefühl auch ausmacht, warum du dann vor dem Schrank stehst und eigentlich wissen müsstest, es tut dir nicht gut und du machst es trotzdem. Dann kommt das hoch, was dich zutiefst bestimmt und was dich ausmacht, was an Mangel da ist, was an Sehnsucht da ist. Und dann geht es um die Frage, was ist in der Lage, diesen Mangel und diese Sehnsucht zu stillen? Was? Und wir wissen, am Ende leben wir nicht von dem, was wir machen und herstellen können. Das wird uns keinen tiefen Frieden bringen. Zacharias musste mit all diesen Fragen ins Schweigen und in die Stille gehen. Und er bekam ja eine Sache mit auf dem Weg. Und das war das Erste, was er ausgesagt hat, nachdem er wieder reden konnte. Nämlich den Namen seines Sohnes hat er kundgetan. Und ich glaube, das ist eine der der wichtigsten Erfahrungen für unser Leben. Man kann die jetzt spirituell, religiös auch füllen, aber man kann es auch anders erfahren. Zacharias hat es so erfahren, als er den Namen seines Sohnes aussprach, Johannes. Und das ganze Umfeld hat gesagt, hey Johannes, nee, das gehört nicht zu dir, das passt nicht zu dir, das bist du nicht. Und die Aussage war, es ist Johannes. Gott ist gnädig. Was uns Menschen am Ende diesen Frieden bringt, ist diese Erfahrung davon, dass wir geliebte Menschen sind, dass es gut mit uns ist, dass da jemand ist, dass da ein Gott ist, der gnädig ist. Und dem gilt es sich zu stellen, im Angesicht seiner Dunkelheit. Ich habe immer wieder Leute mit in die Stille genommen, ins Schweigen genommen, ins Kloster und sehr oft öfters die Erfahrung gemacht, dass sie so nach einem zweiten Tag wieder weggelaufen sind, weil man mit den eigenen Fragen, mit den eigenen Abgründen nicht klargekommen ist. Wir alle und jeder Mensch braucht diese Erfahrung, dass über unserem Leben Liebe, Güte, Gnade und Barmherzigkeit steht. Und dann bin ich auch in der Lage, dort, wo das in mir groß wird, auch zu erleben, dass sich in meinem Leben etwas verändert, weil darum geht's. Und das ist das, worüber wir auch weiter nachdenken. Christlicher Glaube ist nicht logisch. Christlicher Glaube ist auch nicht vernünftig. Wir hatten gestern noch so ein wunderbares Gespräch, wir beiden, Margarete und ich, und die hat viel Unvernünftiges in ihrem Leben getan. Wo Leute gesagt haben, mach das doch bloß nicht. Also Menschen von der Straße mit nach Hause nehmen, sollte man nicht machen. Ja, aber die Liebe ist nicht vernünftig. Und die Liebe ist nicht logisch. Die Liebe ist verschwenderisch und will beim Menschen ankommen. Und darum geht es, um diese Verwandlung, um dieses Erkennen. Und das war die Frage des Zacharias, als er diese Ankündigung gehört hat, dein Sohn wird das Volk verändern, hat er gesagt, wie kann ich das verstehen? Und er hat es verstanden, indem er im Angesicht seiner Abgründe dieses eine Wort gehört hat, dein Gott ist dir gnädig. Das galt ihm. Und das gilt uns. Amen.